Also, ganz kurz, mach nochmal kurz aus.
Also, dann wäre direkt meine erste Frage, wie definierst du interkulturelles Theater und was sind deiner Meinung nach die Ziele?
Das ist eine sehr komplexe Frage, weil es im Moment einen Diskurs in dieser Gesellschaft gibt, dass man den Begriff Interkultur nicht mehr braucht und dass man andere braucht, Transkultur und postmigrantisch und so weiter. Ich halte davon gar nichts, bin damit irgendwie old-fashioned, kann das aber wissenschaftlich so begründen, dass ich einen Kulturbegriff voraussetze, der nicht an Ethnizität oder Nationalität gebunden ist, sondern an die real konkrete Lebenspraxis der Menschen. Und in dem Moment, wo du das so definierst, hat der Kulturbegriff gar nichts nationalstaatliches oder räumlich, Orient, Okzident oder so, sondern es ist die Frage, was umgibt die kulturelle Praxis der Menschen, und das ist ein kulturelles Milieu. Und wenn man die mischt, also gar nicht unbedingt die griechische Gemeinde mit der türkischen Gemeinde, das kann man auch machen, sondern zum Beispiel verschiedene soziokulturelle Praktiken in einer Gesellschaft. Und das habe ich in dem Ballettprojekt gemacht, in dem Tusch-Projekt mit der Hauptschule Fährstraße Wilhelmsburg, eine Gruppe von 1. bis 5. Klasse, also generationsübergreifend, mit den Eleven aus dem Hamburg-Ballett. So, das ist für mich Interkultur, aber ganz quer gedacht zum normalen herrschenden Mainstream-Diskurs. Und wenn du den Kulturbegriff so begreifst, dann macht er sehr viel Sinn. Und ich behaupte sogar, dass er abgeschafft wurde oder zur Disposition gestellt wurde, als man begriffen hat, wie gut dieser Begriff für emanzipatorische Konzepte und für Aufhebung von eurozentristischen Sichtweisen genutzt werden kann. Also es gibt zum Beispiel in der Philosophie die Debatte, dass die Philosophie aus der weißen Perspektive und aus einer kolonialen Perspektive nie aufgehört hat zu existieren. Und es gibt seit 20, 30 Jahren das Bestreben, eine interkulturelle Philosophie zu etablieren. Und die setzen auch genau diesen Kulturbegriff voraus. Und von daher stehe ich da sehr vehement zu, dass ich diesen Begriff nicht ändere. Und ich halte auch nichts von dem Diversity-Begriff. Es wird schwammiger. Man muss nur präzise sagen, was man unter Kultur versteht.
Und was würdest du trotzdem als die Ziele dieses interkulturellen Theaters sehen? Oder was ist die Aufgabe interkulturellen Theaters?
Also, das kannst du so nicht sagen. Es gibt einfach viele Menschen, die wollen irgendwie ihre künstlerische Praxis machen und dann kriegen sie mit, dass es für interkulturelles Theater Geld gibt und dann sagen sie, machen interkulturelles Theater, aber haben nicht wirklich unbedingt ein Konzept dafür. Ich überspitze das jetzt mal. Weiße, deutsche Künstler machen einen Projektantrag, kriegen Geld und dann gehen sie in eine Schule, wo Migranten sind und ändern an ihrem Konzept, wie sie Kunst machen wollen, eigentlich nichts, gehen in die Praxis und merken, es funktioniert nicht. Und das Interkulturelle besteht dann darin, dass sie im Feld lernen, dass, welche Fragen an Interkulturalität überhaupt dranhängen. Und das ist bei mir nicht so, sondern ich habe von Anfang an, als ich angefangen habe, diese Arbeit aufzubauen, einen Interkulturbegriff gehabt und mit einem methodischen, wissenschaftlich fundierten Wissen eine gesellschaftliche Analyse, sodass mir bestimmte Fragestellungen bewusst sind. Und ich bewusst zu diesen Fragestellungen dann mit den Akteuren arbeite. Das heißt, ich habe ein gesellschaftliches Verständnis davon, was auch Emanzipation ist und das mit diesem spezifischen Arbeitsansatz von mir zwischen Leontief und Boal es die Möglichkeit gibt, dass Menschen sich emanzipieren und eine andere Bewusstseinsentwicklung haben in Bezug auf Verstehen, was gesellschaftliche Diskurse mit ihnen macht, dass sie immer wieder auf ihre Kultur zurückgeworfen werden und nicht als Person gesehen werden. Also Rosa beschreibt das ja sehr gut in ihrer Arbeit. Und von daher kann man das so allgemein nicht sagen. Wenn ich Projekte sehe, habe ich ganz, ganz oft ganz, ganz große Bauchschmerzen, weil ich das so empfinde, dass die Menschen, die die künstlerischen Produktionen machen, die gesellschaftlichen Diskurse, die einen rassistischen Kern haben, die einen ethnozentristischen Kern haben, reproduziert werden. Also, ich mache Radio mit Jungs in Wilhelmsburg. Was schlage ich denen vor? Dass sie Gangster spielen. Das ist nicht emanzipatorisch, das ist nicht verändernd. Das ist in Anführungszeichen Interkultur, ohne es zu sein, sondern es reproduziert Klischees. Und die Jugoslawen sind so und die Mentalität XY ist dieses. Und darum geht es bei mir gar nicht, sondern es geht darum, eine gemeinsame Frage zu haben, um gemeinsam dazu ein Stück zu entwickeln und die eigene Perspektive drauf zu lenken. Und zu zeigen, wir, das ist was ganz anderes. Also wir, das ist das, womit ich lebe. Mhm. Das ist ein Titel, der mal in einem wissenschaftlichen Projekt im Interview entstanden ist, zeigt das sehr deutlich, dass es überhaupt nicht entlang von ethnischen, nationalen Linien geht, sondern von Interessen. Welche Musik hörst du? Welche Ästhetik magst du? Welche Literatur liest du? Welche Filme guckst du? Was interessiert dich in der Schule? Was interessiert dich am weiß nicht, keine Ahnung, Autobau? So, das sind die Peer Groups. Und in dem Moment, wo eine Frage im Zentrum steht, ist die gesellschaftlich diskutierte kulturelle Frage raus. Aber es ist eine kulturelle Praxis von einer Gruppe. Und das ist in dem Wir-Projekt passiert. Die sind von, ich bin Kurde, ich bin Türke, wir sind Türken, ihr seid dies, wir sind dies. Was alles in der Schule reproduziert wird, weggekommen und zu sagen, wir sind jung, wir wollen vernünftige Schulabschlüsse, wir wollen vernünftiges Leben, wir wollen in Sicherheit, wir wollen... So, und dann auf einmal waren nur noch Gemeinsamkeiten da von einer bestimmten Generation, die mit einem bestimmten Zeitgeist groß geworden ist. Mehr?
Ist gut. Möchtest du noch ein, zwei Sachen zu dem Wir-Projekt sagen? Oder soll ich das einfach rauslesen? Ist da noch was, was dir ganz wichtig ist?
Das Wir-Projekt ist das Gründungsprojekt von der Akademie Kreatat. Also ich habe den Verein 2007 gegründet und habe dann sofort das Konzept für das Wir-Projekt gemacht, weil ich exemplarisch an diesem Projekt zeigen wollte, wie die sieben Säulen der Akademie zusammenspielen. Also wie die sich ineinander verflechten und dass man, das ist das Projekt, wo alle sieben Säulen abgedeckt sind, nämlich die Jugendlichen haben zuerst die Präventionsprojekte erlebt, dann haben sie die künstlerischen Tuschprojekte erlebt und dann haben sie diese Produktion gemacht innerhalb von 2 Jahren. Also ich habe das Projekt aufgebaut innerhalb von 2 Jahren in Ferien, es war kein Schulprojekt. Das heißt, die Jugendlichen sind durch dieses Projekt alle qualifiziert worden, das ist die dritte Säule. Es dient in einer Fortbildung, die ich mit Martin in NRW gegeben habe, Spiegelbilder, als Grundlage zu vermitteln, was das für ein interkultureller Theateransatz ist. Das heißt, er geht in die Fortbildung für Multiplikatoren rein, dieses Projekt, weil ich das immer als Basisprojekt nehme, um es zu illustrieren. Es ist eine internationale Bewegung und Begegnung gewesen, weil wir mit dem Stück in Marrakesch waren und es wird wissenschaftlich beforscht. Wissenschaftliche Forschung und Begleitung ist die sechste Säule und Präsentation ist klar auf die Bühne so. Das heißt, diese Jugendlichen repräsentieren die ganzen sieben Säulen und wie die ineinander greifen. Das ist das Illustrationsprojekt. Und deshalb ist es ein ganz wichtiges Projekt. Deswegen ist es auch am besten dokumentiert.
Ja. Weißt du schon vor Beginn des Prozesses, worauf du hinaus möchtest? Oder ergibt sich das erst währenddessen?
Nein, mein künstlerischer Prozess ist, dass ich in der Regel in der Vergangenheit Themen vorgegeben bekommen habe. Das heißt, in dem Opernprojekt 2004 musste ich zum Erich Kästner der 35. Mai arbeiten. Das ist ein ganz trocken hausbackenes Buch und als ich das gelesen habe, ich dachte, oh Gott. So. Und oder das Wir-Projekt, das war klar, dass die Premiere vom ersten Bild im Ernst-Deutsch-Theater vom Jugendfestival ist und da wird jedes Jahr ein Thema gesetzt. Mhm. Und in dem Jahr, wo ich das gemacht habe, war das Thema Kultur, Identität, Religion. Mhm. Das kam mir aber sehr entgegen, weil ich sowieso zu dem Thema arbeiten wollte, aber es war gesetzt. Und wenn ich das Thema habe, außer wenn ich selber ein Thema suche, das passiert inzwischen auch, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dann habe ich das Thema und dann muss ich mir überlegen, was ist der künstlerische Impuls? Und in dem Wir-Projekt war der künstlerische Impuls, dass wir mit der Gruppe auf Kampnagel eine ganz fantastische Veroperung eines Romans gesehen haben, Der feurige Engel. Und die hatten sowas noch nie gesehen und es war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also da habe ich richtig geguckt und Gott sei Dank richtig gelesen, hatte das Gefühl, das ist das Stück zum Stück. Und das heißt, sie haben künstlerischen Impuls auf der Bühne gesehen, haben gesehen, was Bühnenpräsenz ist, was Komposition ist mit Musik, Text, Choreografie, also alle Elemente, die bei mir immer eine Rolle spielen. Und es war ein sehr philosophisch angelegtes Stück und der Anfang von unserem Projekt war, dass wir über das Stück philosophiert haben, wo es darum geht, ein Tag im Kaufhaus und jeder, der da Konsument ist, hat einen Engel, einen Tänzer, der sozusagen dirigiert. Und gleichzeitig war das Stück für sie ein Spiegel über ihr eigenes Konsumverhalten. Und von da ausgehend habe ich dann meine normalen Trainings gemacht, wo immer was passiert, dann sehe ich, welches Material sie haben, was sie anbieten, ne? Und dann habe ich, dann haben sie von sich aus gesagt, ja, wir wollen mal zu Sprichwörtern was machen und so. In verschiedenen Kulturen gibt es verschiedene Sprichwörter. Und dann habe ich als künstlerischen Impuls eine ganze DIN A4-Seite von Zitaten genommen. Und aus den Zitaten sind die ersten Texte vom ersten Bild entstanden. Und bei dem Auftritt im Thalia-Theater, im Publikumsgespräch, hat eine deutsche Frau gefragt, woher kommen diese Texte auf dem poetischen Niveau? Als ich dann gesagt habe, die kommen alle von den Jugendlichen, die haben mir das nicht geglaubt. Die dachten, dass ich die Texte geschrieben habe. Mhm. Die Texte sind entstanden aus den Diskussionen über diese, also zum Beispiel, wo die Erinnerung stirbt, liegt der Tod. Die Freiheit der Frau liegt in der Distanz zum Mann. Ne? Und darüber haben diese Jugendlichen, wo man immer sagt, ja, die können ja kein Deutsch und Hauptschule, und, darüber, über diese intensiven Zitate haben die stundenlang diskutiert und sich auch gefetzt. Aber daraus sind dann in den Improvisationen, aus den Statuen heraus, die Texte entstanden. Und die habe ich eins zu eins mitgeschrieben, so schnell konnte ich manchmal gar nicht schreiben. Und das waren die Texte vom ersten Bild und die sind ganz, ganz stark.
Was waren deine persönlichen Ziele bei dem Projekt?
Zeigen, was die Akademie Kreatat ist. Meine persönlichen Ziele, eine künstlerisch wertvolle Produktion zu machen, die wirklich ernst genommen wird und alle Säulen zu realisieren. Das heißt vor allen Dingen eben auch mit ihnen nach Nordafrika zu fahren. Mhm. Das ist einfach, ja, war echt toll.
Ja, also ich hatte jetzt noch die Frage, nach welchen Prinzipien, Theorien gehst du vor?
Das ist ein geschlossenes System, Leontief.
Leontief und Boal.
Da sage ich gerne was zu.
Ja, würdest du was zu Leontief sagen? Ja. Also bei Boal habe ich schon viel gelesen, auch von dir, aber...
Also in dem Wir-Artikel von mir ist zu Leontief was drin. Für Rosa wäre das zu viel gewesen, sich darauf einzulassen. Und es war auch nicht so für sie relevant. Für sie war diese Kulturdiskussion relevant als Person, weil sie selber davon, diesem Diskurs betroffen ist und sagt jetzt nach der Arbeit, Irina, ich verstehe jetzt vieles viel, viel, viel besser. Und sie arbeitet jetzt auch in so einer Flüchtlingsorganisation am Steindamm, also so eine zentrale Stelle, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, wenn du zu Leontief versuchst, findest du in dem Text von mir was. Mhm. Und was bei Leontief so wichtig ist, dass er die Frage stellt, wie spiegelt sich das Gesellschaftliche im Subjektiven, im Persönlichen? Und wie ist da diese Verbindung zu den innerpsychologischen Prozessen? Und er sagt, beziehungsweise hat sein ganzes Leben auf Forschung mit einem Künstler, mit einem Wissenschaftskollektiv von 40 Menschen daran geforscht. Und das Endergebnis ist das Buch. Kurz vor seinem Lebensende ist es erschienen und danach ist er dann auch gestorben, als das abgeschlossen war. Das ist sein Lebenswerk und entstanden aus empirischer Forschung. Also es ist nicht im Kopf entstanden, sondern aufgrund von ganz, ganz vielen interdisziplinären Forschungsprojekten, die in der gesamten Sowjetrepublik gemacht haben. Biologen, Historiker, Anthropologen, Neurowissenschaftler und so weiter. Und erstens, dieses Interdisziplinäre gefällt mir daran. Und das Zweite ist, dass er sagt, es gibt gesellschaftliche Bedeutung und subjektive Bedeutung. Objektive, subjektive Bedeutung, gesellschaftliche, persönliche. Und das ist die Frage, aus 20.000 gesellschaftlichen Bedeutungen, zum Beispiel das Kreuz oder das Kopftuch oder intellektuell sein oder Bohemian sein oder Aussteiger sein oder Ökotourist sein, so, das kriegen wir alles angeboten. Und warum wählt Person XY diese Bedeutung? Und wie fließt es wieder sozusagen zurück und entäußert sich in Tätigkeiten und auch in Bewusstseinsbildung? Das ist so der grobe Kern. Und dass sich das nur über Veränderung von Mustern und Veränderung von Tätigkeitsfeldern, Mustern innerhalb einer Persönlichkeit zu verändern ist. Was ich im TSC ja immer predige. Ja, also man kann Leontjev mit 40 Jahren eigentlich nicht in 3 Minuten zusammenfassen, aber das Wichtige für die Art, wie ich Theater mache, ist, dass ich mir angucke, was ist gesellschaftliche Bedeutung und interiorisiert in den Jugendlichen und in welche Richtung kann ich durch meine Arbeit bewirken, dass sie neue Erkenntnisse haben über das, wie über sie gesprochen wird, dass sie nicht mehr in der Opferhaltung-Rolle sind, dass über sie gesprochen wird, sondern dass sie selber ihre eigene Sprache finden und selber artikulieren und mit den Stücken zeigen, so, das ist eigentlich das, was ich bin, und das hat mit dem, was ihr über Kopftuchfrauen sagt im Fernsehen, nichts zu tun oder über Islamisten oder sowas. Und ich hatte in den Projekten in der Regel immer auch Muslime. Also in dem Bierprojekt waren alle Muslime bis auf Candy und Iris.
Candy auch nicht?
Ach nee, stimmt. Candy ist
Deutscher, aber
konvertiert aus Protest zu seiner Mutter, die Atheistin war. Also so, aber ja.
Aber zumindest nicht muslimisch aufgewachsen. Also wenn man es so formuliert.
Religiös aufgewachsen. Mhm. Was auch ein Grund ist für Radikalisierung von Deutschen, Franzosen und so weiter Richtung IS. Mhm. Der Imam Jacobi, mit dem ich das Projekt Jihad gemacht habe, der sagt immer, diese Menschen kommen aus areligiösen Haushalten. Die sind religiös nicht eingewiesen worden. Die haben keine Werte vermittelt bekommen, sonst wäre das gar nicht möglich. Das ist sehr interessant.
Welche Veränderungen sind dir bei den Teilnehmern aufgefallen?
Dass sie alle sich selbst in Wert gesetzt haben und sich also begriffen haben, dass sie wert sind. Und über dieses sich selbst in Wert setzen für sie in der subjektiven Bedeutung Bildung eine andere Bedeutung bekommen hat. Also dass sie von da ausgehend plötzlich gesagt haben, ich mache den Realschulabschluss, nicht nur den Hauptschulabschluss. Dann hatten sie den, dann gesagt haben, ich mache Abitur. Das ist die größte Veränderung. Bis auf Iris. Inzwischen, ja. Also es ist jetzt 5 Jahre her, trotzdem. Bis auf Iris haben alle es geschafft, Abitur zu machen. Mit unterschiedlichen Wegen. Also Agit hat Fachabi und dann abgebrochen, weil er für die Familie Geld verdienen musste. So, und dann hat er die Firma gegründet und dieses und jenes und hat jetzt aber gerade neu beschlossen, dass er doch Abitur macht. Esat wollte in der 11 abbrechen oder in der 12, auch mit Fachabi, glaube ich. Und dann wollte er von mir eine Referenz haben und so. Und dann habe ich mit ihm gesprochen. Dann hat er doch Abitur gemacht und hat sich für Erziehungswissenschaften, für Lehramt in der Uni Hamburg eingeschrieben. Wollte Theater, Türkisch und Politiklehrer werden. Also direkter ein Ergebnis kann man gar nicht sehen. Parissa ist nach Panama, kam zurück, hat gerade Abi gemacht und wird im, weiß ich nicht, Sommersemester oder Wintersemester anfangen zu studieren. Die war eine Kandidatin von, ja, Aussteigerin. Ne? Mhm. Die war schulabstinent und so weiter. Die ist hochintelligent und war sehr, sehr renitent und widerspenstig und ist aus Disziplingründen vom Gymnasium geflogen und deswegen an der Hauptschule gelandet. So, und dann wurde das alles immer schlimmer. Und durch das Projekt hat die gesagt, nee, ich lasse mir von euch, ne, ich versaue mir nicht mein Leben, sondern hat diesen Weg gegangen und hat jetzt gerade das Abitur geschafft. Esat Agit Parisa Binas hat nach dem Realschulabschluss gesagt, ich habe überhaupt keine Lust, und hat eine Lehre angefangen, als chemisch, was weiß ich, Apotheken, keine Ahnung, wie die Bezeichnung ist. Und jetzt habe ich gerade erfahren, dass sie das alles abgeschlossen hat und wunderbar und jetzt gerade dabei ist, Abitur nachzumachen. Mhm. So, das heißt, die haben dadurch ein Selbstbewusstsein für ihre Biografie bekommen. Und sie haben ein antirassistisches Bewusstsein bekommen durch dieses Projekt. Das sagen sie alle, das kommt auch bei den Interviews von Rosa raus.
Galuske, also der hat eben die Definitionen, also der hat die Methode definiert. Und Galuske spricht bei einer Methode von einem strukturierten Handlungsplan.
Ja.
Und würdest du sagen, dass das Theaterpädagogik auch ist?
Es gibt nicht die Theaterpädagogik, wie es nicht die Wissenschaft gibt. Ich kann dir sagen, dass das für mich und meine Arbeitsweise auf jeden Fall zutrifft, weil ich immer die gleichen Elemente habe. Mhm. Beschrieben in dem Aufsatz von mir vom letzten Jahr. Persönlichkeitsentwicklung durch interkulturelles Tanztheater, also durch meinen Ansatz. Mhm. Also ich beziehe das, was ich jetzt sage, nicht auf Theaterpädagogik allgemein, weil ich da ganz vieles sehr, sehr kritisch sehe. Aber so wie ich arbeite, ja, es hat immer die gleichen Elemente. Es gibt ein Thema, es gibt eine Gruppe. Ich setze voraus, dass es in jeder Gruppe rassistische Wahrnehmungen gibt. Und mein Ziel ist, dass ich die aufdecke und aufbreche und verändere, dass sie am Ende des Prozesses nicht mehr nötig sind. Dann kriegen sie einen künstlerischen Impuls, der sehr unterschiedlich ist. Das kann Literatur sein, das kann Museumsbesuch sein, das kann Theaterbesuch sein, das kann Kunstband sein, ganz, ganz unterschiedlich, was eben zum Thema passt und zum Aufwand von dem Projekt. Und dass in diesem Prozess immer Philosophieren in der Gruppe ein Bestandteil ist. Auch im TSC ist es Bestandteil. Ne? Diskutiert, philosophiert über Zeit. Das heißt, das sind bestimmte gesetzte Elemente, die sind immer anders, aber die Elemente sind immer gleich. Die sind immer ein Bestandteil. Training mit dem Körper, Veränderung von Körpermustern durch veränderte Körperübungen oder verändernde Körperübungen und die Auseinandersetzung mit Glück und Wut. Mhm. Und sozusagen immer in Gegensatzpaaren und die Arbeit mit Statuen und die wesentliche Bedeutung von Spiegeln. Das in allen Gruppen, und wenn ich in der Kita arbeite, sind das immer die prinzipiellen Elemente. Und die haben auch eine bestimmte Abfolge. Und die Selbstreflexion im Prozess. Und ganz viel diskutieren in der Gruppe. Ich leite an, dass die Jugendlichen diskutieren. Ich sage nicht, das ist richtig und das ist die Meinung. Und Hegel hat gesagt und Gramsci hat gesagt oder ne, keine Ahnung. Sondern ich gebe Impulse und lasse sie diskutieren. Und das ist etwas, was sie in der Schule in der Regel nicht haben. Dass sie angesprochen werden, ihre eigenen Gedanken zu finden und ihre eigenen Gedanken auszusprechen. Und da sind wir wieder bei Vygotsky, dem Begründer der Subjekttheorie, der Tätigkeitstheorie, der mit Leontief diese Arbeit aufgebaut hat, der sagt, Denken und Sprache und Bewusstsein sind eine dialektische Einheit. Das heißt, wenn du das Bewusstsein anregst mit verschiedenen Methoden, die ich mir nehme, und gleichzeitig musst du es aber zurückkoppeln an das Sprechen, weil es nur verändernd wirkt, wenn auch dann im Prozess gesprochen wird. Wenn du dich ans TSC-Seminar erinnerst, wie viele Reflexionsrunden haben Martin und ich gemacht, in Paaren, wo es uns gar nichts angeht. Mhm. Es ging uns nicht darum, was hat jeder Einzelne selbst erfahren, aber immer wieder diese Momente einzuschalten, wo innerhalb der Gruppe Zeit und Raum gegeben wird, dass versprachlicht reflektiert wird.
In der Sozialpädagogik wird von einer Methode gesprochen, wie ich vorhin schon gesagt hatte, wenn ein ungewollter Ist-Zustand sich zu einem gewollten Soll-Zustand entwickelt und wäre dementsprechend deine Theaterpädagogik für dich eine Methode der Sozialpädagogik? Also die Theaterpädagogik, wie du sie anwendest?
Also in dem Sinne, so allgemein formuliert, ist jede Theaterpädagogik auch Sozialpädagogik, weil du kannst bei der Theaterpädagogik das gar nicht wirklich voneinander trennen. Es ist immer ein Effekt davon.
Und würdest du Theaterpädagogik als eine Methode definieren oder nicht?
Das führt echt zu weit.
Okay, nee, gut, alles klar. Nein, das ist, lassen wir das. Das ist ja eigentlich auch meine Aufgabe.
Es gibt so viel schreckliche Theaterpädagogik.
Okay, also ich habe hier gelesen, dass Theaterpädagogik am Ende eine Aufführung braucht. Also am Ende eines Prozesses eine Aufführung steht. Findest du das auch?
Auf jeden Fall. Also sie brauchen den, auch wenn sie vielleicht irgendwie da auf die Bühne schlittern und völlig benebelt sind, aber es braucht den Punkt der Präsenz auf der Bühne vor Publikum. Das ist immer für alle der Turning Point, wo sie dann begreifen, warum ich lauter Unsinn mit ihm gemacht habe. Das ist ganz, ganz wichtig. Also selbst im TSC. Mhm. Mit dem Abschluss. Und wenn es nur 3 Minuten sind, aber dieser Moment, ich habe auf der Bühne gestanden. Also für Rosa zum Beispiel, ne, war das total wichtig, um das zu begreifen, was es mit einem macht. Weil nicht unbedingt in den Projekten Leute sind, die unbedingt Theater spielen wollen. Das hast du auch, aber in der Regel ist das so, dass es ja, mit einem ganz großen Stolz verbunden ist. Also zum Beispiel im Südsee-Projekt hat Essert in der Reflexion nach dem Auftritt gesagt, also Irene, also bei uns, da war das Publikum ja ganz still, also mucksmäuschenstill. Und du hast doch gesagt, dass das Kunst ist. Wann treten wir in der Oper auf? So toll.
Schön.
Oder es hat auch im Wir-Projekt, nach dem Tusch-Projekt, ne, da hat die Gruppe sich irgendwie aufgeregt, was das alles ist und dass das keine Story ist, Ahmed vor allen Dingen. Und ne, also von wegen ist es irgendwie kein Indianer- und Cowboy-Spieler, keine Ahnung, Love Soap, keine Ahnung. Und das macht doch alles keinen Sinn. Und dann sagte es halt so ganz aus der Tiefste seines Inneren, also Irinels Stücke, die haben immer eine so innere Bedeutung. Und innere Bedeutung ist eine Analysekategorie bei Leontief. Die innere und die äußere Bedeutung, die gesellschaftliche und die subjektive. Das ist der Hammer. Der hat es total begriffen, aber er hat 5 Jahre mit mir gearbeitet.
Was glaubst du, was kann Theaterpädagogik, was andere Methoden nicht leisten können? Das war auch zu weit.
Ich habe wirklich Schwierigkeiten mit dem Begriff Theaterpädagogik. Das ist wieder Bildungsbegriff, ne? Da kannst du schwarze Pädagogik, da kannst du humanistische Pädagogik, da kannst du alles Mögliche. Du musst es wirklich eingrenzen. Und es wäre wirklich mal wissenschaftlicher Forschungsbedarf, sich verschiedene theaterpädagogische Konzepte anzugucken und zu gucken, welche davon wirklich emanzipatorisch wirken und welche restaurativ wirken. Und ich behaupte, 90% der Art, wie Theaterpädagogik gemacht wird, ist restaurativ, also zementiert bestehende Verhältnisse und Bewusstseinslagen. Reproduziert Rassismus, reproduziert Ethnozentrismus, reproduziert bestimmte Mainstream-Ästhetiken, also das ist mir so wichtig, dass die Jugendlichen mal eine andere Ästhetik überhaupt erfahren, als ne, was sie umgibt auf YouTube und MTV und keine Ahnung. Dass sie einen eigenständigen, kreativen Zugang finden zu Poesie. Ob sie dann hinterher mehr Musik machen oder mehr schreiben, das ist mir egal, aber dass sie überhaupt neue Zugänge finden. So, und von daher dieser Theaterpädagogik-Begriff, da müsste man erstmal gucken, welchen setzt man da zugrunde? Und Das andere ist, welche anderen Methoden? Musiktherapie, Gestelltherapie. Man kann die nicht gegeneinander setzen, aber die Art, wie ich arbeite, sind ganz viele therapeutische Elemente bzw. therapeutische Wirksame. Ohne dass es eine Therapie ist, wirkt diese Arbeit trotzdem heilend. Mhm. So, und das hast du vielleicht auch erlebt mit den Kindern. Also das bestimmt, also die Sachen müssen oft gemacht werden und wiederholt werden. In dem Moment, wo es eine Regelmäßigkeit, eine Repetition gibt, dann wirken sie verändern. Wenn du einmal Spiegel machst, bringt das nichts. Sondern im Prozess über 3 Wochen TSC mit den Kindern, das wie ein Ritual, mindestens einmal am Tag oder auch 5-mal so. Und auch wenn es kurze Sequenzen sind, einfach, dass der Fokus wieder da ist. Dann ist es eine Methode, so wie ich arbeite, die Elemente aus verschiedenen Methodiken aufnimmt. Also mit Martin kommt Qigong rein, dann kommt über mich Feldenkreis rein. Es kommen ganz viele verschiedene Methoden, die mit Körper arbeiten, rein, aber mit einer Bewusstheit. Also wir sagen nicht irgendwie, ja, mal ein bisschen dies, mal ein bisschen das, sondern wir wissen, warum wir Qigong machen. Mhm. Wir wissen, warum wir die 8 machen, dass das wissenschaftlich begründet ist. Und ich behaupte, dass die meisten theaterpädagogischen Arbeitsweisen nicht von dieser wissenschaftlichen Fundierung ausgehen, sondern die kommen vom szenischen Spiel, vom darstellenden Spiel. Und dann hat man einen Text und dann vergibt man die Rollen und dann macht man ein bisschen Regie, ne? Ein bisschen Aufwärmtraining, kennenlernt das alles schon, aber nicht so eine bewusst detaillierte, also wie im TSC auch diese 4 Pflichtübungen, ne? Der Kreis, der Raum, Spiegel, Statuen und Reflexion philosophieren. Mhm. So. Und dazwischen sind natürlich ganz viele Elemente, vor allen Dingen aus der Körperarbeit von Boal, der hat ein Theater entwickelt auf der Grundlage von Stanislavski. Mhm. Theater und Theater ist auch nicht das Gleiche, sondern Stanislavski-bezogenes Theater ist körperorientiertes Theater. Du kannst Theaterpädagogik machen ohne das, aber es hat nicht den verändernden Effekt. Das ist meine These.
Vielen Dank.
Mhm. Das war's schon.
Das war's. Ja.
Und jetzt musst du das transkribieren.